Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Kompakterer Spielplan, aber Nachteil für den Frauenfußball, was eine WM alle zwei Jahre für Kollateralschäden mit sich bringen würde.
Mit Bayern konkurrieren können, das ist auch eine Frage der Balance.
Normaler Rennunfall oder taktisches Foul, wir diskutieren den Verstappen-Hamilton-Crash von Monza.
Stand jetzt ist der Wurm drin und die Luft raus, aber Isabel Werth hat noch einiges vor und die richtigen Pferde dafür in der Hinterhand.
Hoffentlich entwurmt, aber die Sendung hier, die ist nicht entwurmt. Der Wurm ist ja da, aber kommen wir gleich zu. Erstmal sind das natürlich unsere Themen des Tages am heutigen Montag. Stand jetzt 7.07 Uhr. Wir sind zurück aus der Urlaubswoche sozusagen und das Zeug zum Tagesgespräch haben natürlich diese Themen, die wir eben schon kurz dargestellt haben. Dazu gibt's wie immer Top und Flop und ein Highlight des heutigen Tages aus der Sportgeschichte. Heute feiern wir den Geburtstag des Lithgow Flash.
Aha, Gesundheit. Guten Morgen, also Zustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir wirklich mit Hilfe des Sportinformationsdienstes SED ein bisschen was vorbereitet. Ich bin Andreas Wurm, frisch aus dem Urlaub ist Malte Asmus. Schönen guten Morgen. Hattest du einen schönen?
Das hatte ich. Und ihr merkt schon, wir haben nichts verlernt nach dieser Woche. Wir wechseln uns besser ab als die Kollegen beim Triell gestern, die Kollegen Köhr und Illner, die sind sich ständig ins Wort gefallen, das machen wir nicht, ne?
Nein, warum denn auch? Ich schätze deine Meinung und lass dich unheimlich gerne reden und hör dich auch gerne reden.
Und am Ende haben wir auch quasi ungefähr den gleichen Wortanteil.
Ja, ach, sicherlich.
Auf jeden Fall gibt's hier keine Kompetenzgerangel. Ja, vielleicht habt ihr euch ja genau wie wir euch am Wochenende auch aufgeregt über den Vorstoß der FIFA, die WM bald doch alle zwei Jahre vielleicht auszutragen.
Ja, der südamerikanische Verband, die UEFA, ihr Präsident und auch der Deutsche Fußballbund haben darauf keine Lust und planen, sich gegen diese Pläne zu stellen und es ist sogar von einem Boykott die Rede.
Wobei ja die Pläne der FIFA eigentlich auch Vorteile hätten, ne? Also so alle zwei Jahre eine WM hätte zum Beispiel die Konsequenz, dass ein Spielkalender entstehen würde, der für Spieler, Clubs, Nationalteams und alle Beteiligten jetzt zumindest auf dem Papier erstmal weniger Stress bedeuten würde. Also es sollen ja auch alle Quali-Spiele für den Fall, dass das durchgesetzt wird, dann relativ kompakt in einen Monat gepackt werden. Da gibt's dann nur eine Abstellungsperiode im Jahr, also nicht mehr diese fünf Häppchen wie bisher. Und die Trainer könnten dann am Stück und damit auch viel intensiver letztlich mit dem Kader und auch mit ihren Taktiken arbeiten.
Ja, das wäre natürlich schon wünschenswert, zumindest in Teilen, hätte aber auch wieder Nachteile, vor allem für die UEFA. Die EM-Endrunde würde entwertet, muss man klipp und klar sagen. In Südamerika wäre die Copa betroffen, das Aus der Nations League wäre praktisch auch besiegelt.
Ja, das ist ja jetzt aber was, wo wahrscheinlich außer der UEFA als Verband niemand wirklich hinterher traut, ne? Da braucht ja eigentlich keiner Nations League.
Ja, das stimmt allerdings. Also das ist eine, naja gut, okay. War auch für uns nie ein Erfolgskonzept, muss man sagen.
Das stimmt.
Und es gäbe auch Nachteile für die Frauenendrunden, denn die stünden dann wieder im Schatten der dann jährlich stattfindenden Männerturniere. Und das kann eigentlich auch kein Verband wirklich wollen. Und da kann auch der DFB eigentlich nicht tatenlos zusehen, gerade bei so einer guten Mannschaft, wie wir sie haben.
Die UEFA, die versucht ja aktuell jetzt gerade ihre Reihen zu schließen, alle Verbände dann auch auf ihre Linie zu kriegen. DFB ist wohl schon auf ihrer Seite, was man so hört. Weitere, denke ich mal, dürften auch folgen. Und mit dieser Allianz im Rücken, dazu dann noch mit der CONMEBOL, also dem südamerikanischen Verband, da sollte das dann schon schwierig werden für die FIFA, diese Idee dann irgendwie durchzudrücken.
Ja, also bis zur angestrebten Entscheidung am Jahresende wird die Debatte sicherlich nicht abebben. Da werden wir sicher auch noch an dieser Stelle häufiger drüber sprechen.
Stand jetzt aktuell.
Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Bundesliga, ne?
Ja, nach der langen Länderspielpause hatte der vierte Bundesligaspieltag einiges an Spektakel zu bieten, muss man sagen. Ja,
vor allem das Spiel zwischen Leverkusen und Dortmund, das war aber ein richtiger Leckerbisser, ne? Richtig, richtig schick. Packen, Tor reicht, aber alles drin.
Unfassbar. Und welche Wendung da noch. Und immer mal, also das war wirklich, das ist zum Zungeschnalzen, möchte man sagen. Ja. Und die Bayern haben ihren Auswärtstrend auch bestätigen können, stehen jetzt wieder auf Platz 2 hinter den immer noch verlustpunktfreien Wolfsburgern. Respekt.
Ja, aber die hatten jetzt auch ein wirklich dankbares Startprogramm.
Ja, das stimmt. Ja, also das stimmt. Die Bayern, die haben dagegen dank des 4:1 gegen den letztjährigen Vizemeister Leipzig, die ist auch schon also die, eine kleine Distanz, 7 Punkte beträgt der Abstand jetzt zu RB bereits.
Wobei man da ja auch sagen muss, auch wenn wir ja auch hier schon gesagt haben, so richtig bewusst leer gekauft haben sie vielleicht Leipzig nicht, aber dass sie natürlich Nagelsmann, Upamecano und Sabitzer jetzt haben, dürfte dieses klare Ergebnis ja schon ein bisschen begünstigt haben. Ne? Also Leipzig muss ja ziemlich umbauen und auch wegen dieser Abgänge ist das schließlich auch der größte Umbruch seit dem Bundesliga-Aufstieg. Und ja, aber damit ist Leipzig natürlich Stand jetzt erstmal kein wirklicher Konkurrent mehr.
Das stimmt, das ist mal selber schuld, wenn man sich durch gutes Spiel so begehrt. Ehrlich macht, muss man sagen. Das ist aber immerhin haben sie ja auch monetär ein bisschen was davon getragen und mal gucken, wie sie da das vielleicht irgendwie kompensieren können. Aber du hast völlig recht, Stand jetzt ist das schon auch eine Schwächung des gesamten Kaders. Dafür muss man sagen, aber Borussia Dortmund ist wieder drin im Rennen. Ja, tolle Offensive, 4 Tore in Leverkusen und sie haben eine Bank, die extrem fit ist. Wenn da wirklich alle fit sind, ist sie streng genommen sogar tiefer als die von Bayern. Das war genau das, was wir auch im Vorfeld vor der Saison gesagt haben. Die zweite Reihe ist so ein bisschen lala und die können fighten. Also die Dortmunder, das haben wir gerade gesehen, gegen Bayer Leverkusen haben sie 3-mal zurückgelegen, habe es gerade schon angesprochen und haben dann doch noch gewonnen. Und natürlich hat dann wieder Erling Haaland das entscheidende Tor gemacht.
Klar, das klingt jetzt erstmal gut, zurückkommen, ne? Aber warum waren sie in Rückstand? Ne? Ja, 3-mal sogar. Ja, die sind noch nicht ausbalanciert. Das ist noch sehr unausgewogen. Und sie ermöglichen Gegnern vielleicht nicht viele Chancen, aber dann doch immer genug Chancen, dass es eben hinten klingelt. Denn wenn die Chancen da sind für den Gegner, dann wird es auch gefährlich, weil die Abstände in der Defensive, die sind einfach noch viel zu groß.
Naja, 9 Gegentore in 4 Spieltagen, das ist zu viel.
Das kann einem dann schon mal richtig auf die Füße fallen, eventuell irgendwann, wenn es hart auf hart kommt. Und immer wieder Rückstände aufholen zu müssen, das kennen die Bayern ja aus der letzten Saison dann auch. Das ist schon was, was Kraft kostet und das geht am Ende auf dann die Substanz. Da brauchst du dann natürlich auch ein gutes Nervenkostüm und dann eben auch diese tiefe Bank, um am Ende dann nicht das mit Punkten zu bezahlen.
Naja, genau, da ist was dran. Wenn die Dortmunder den Bayern tatsächlich über die ganze Saison gefährlich werden wollen, dann muss in Sachen Balance da ganz schnell was passieren.
Top und Flop.
Top des Tages ist Daniil Medvedev. Der Russe ist nicht nur Sieger der US Open, hat sein erstes Grand Slam Turnier gewonnen, sondern sein Name wird auf ewig damit verbunden werden, dass er Novak Djokovic den Jahresslam verwehrt hat und ihn daran gehindert hat, im Tennis unsterblich zu werden.
Unsterblichkeit im Tennis, ja, und im Rollstuhltennis, da hat sich Dylan Alcott gestern unsterblich gemacht. Er hat nämlich den allerersten Golden Slam im Rollstuhltennis bei den Herren realisiert, vollendet, herausragend und natürlich auch ein Top des Tages. Und unser Flop des Tages war dagegen das Gastspiel von Formel-2-Pilot David Beckmann beim spanischen Campos-Rennstall. Das verlief nämlich relativ enttäuschend in beiden Sprintrennen. Da hatte Beckmann die Pole geholt, landete danach aber nur auf Platz 10 und 5. Und im Hauptrennen, das schied er nach einem Unfall sogar aus. Ob das jetzt für weitere Einsätze im Unterbau der Formel 1 erstmal qualifiziert? Wahrscheinlich erstmal fraglich.
Stand jetzt aktuell.
Aber gehen wir vom Unterbau in den Oberbau, nämlich zur Formel 1. Daniel Ricciardo, so heißt der Überraschungssieger beim Großen Preis von Italien. Er gewann erstmals seit 2018 wieder ein Formel 1 Rennen. Weißt du noch, wo das war, der letzte Sieg?
Na klar, das war Legende in Monaco.
Natürlich, sehr gut. Du hast deine Hausaufgaben gemacht und jetzt eben in Monza nachgelegt. Zweiter wurde Teamkollege Lando Norris und dritter wurde Valtteri Bottas.
Das ist schön und gut, aber interessiert das wirklich jemanden? Viel spannender ist doch der Unfall, der das überhaupt alles möglich gemacht hat und wohl nun den spannendsten Titelkampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen überhaupt erstmal eskalieren lässt.
Ja, ausgerechnet die beiden Dauerrivalen, ne, kollidierten in der 26. Runde. Eingeleitet hatte diese Kollision letztlich ja ein verpatzter Boxenstopp der Red Bull Crew. Dadurch bogen Verstappen und Hamilton dann nach dem Reifenwechsel Seite an Seite in die erste Schikane ein.
Ja, und es kam dann zum Kontakt und Verstappens Red Bull wurde über Hamiltons Mercedes katapultiert. Oh. Spektakuläre Bilder auch da wieder. Blieb oben auf dem gegnerischen Wagen sozusagen liegen und Hamilton darf sich dem Halo bedanken, also dem Sicherheitssystem, dass er da heil rausgekommen ist.
Das sah schon echt spektakulär und auch übel und gefährlich aus. Also die Lesart des Unfalls ist wenig überraschend, je nach Team natürlich unterschiedlich. Ne? Aus Sicht von Red Bull war es ein, Zitat, normaler Rennunfall und bei Mercedes, da hieß es dann auch mal könnte ein taktisches Foul von Verstappen gewesen sein, wobei man Verstappen da jetzt nicht Absicht unterstellt wie im Fußball taktisches Foul, aber doch eben schon ja ein sehr, sehr großes Risiko unterstellt. Aber was sagen wir denn dazu?
Ja gut, also das ist Racing, ne? Da gebe ich Helmut Marko von Red Bull schon mal recht. Geht auf die Piste, da geht's auch schon mal hoch her und bei dem Speed, den die dann drauf haben, können auch keine Berührungen, dann die kleinsten Unfälle haben dann eben auch einen großen Impact. Also die lösen dann große Unfälle aus und dass in solchen Situationen nun keiner unbedingt zurücksteckt, gerade bei diesen beiden, das kann man natürlich dann auch verstehen, es geht schließlich um die Weltmeisterschaft, der eine will da noch weiter Geschichte schreiben und der andere, der möchte natürlich dann endlich auch mal seinen Teil vom großen Kuchen abhaben und der ist so nah dran, da muss man eben auch mal was riskieren, was ich allerdings dann trotz aller Rennhärte und auch der Rivalität gern gesehen hätte, das wäre gewesen, wenn sich Verstappen zum einen mal erkundigt hätte, wie es Hamilton geht und vielleicht ja auch ein Handshake sich mal herabgelassen hätte, als er dann aus seinem Auto kam. Das wäre dann eher die sportliche Geste gewesen, aber da beißt er wahrscheinlich eher ins Lenkrad.
Ja, ich muss auch sagen, das ging von Verstappen insgesamt alles mal gar nicht. Also dieser Handshake wäre nach dem Vorfall schon mal das Mindeste gewesen. Aber Hamilton war in der Kurve vorne und Verstappen traf ihn von hinten. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass er Hamilton jetzt bewusst crashen wollte, aber er ging, also für meine Begriffe zumindest, erstmal viel zu viel Risiko, fuhr eben rücksichtslos. Tja, und am Ende setzt er dem Ganzen mit dieser Rücksichtslosigkeit dann noch die Krone auf, als er immer noch auf dem Auto des Konkurrenten liegend einfach Gas gegeben hat. Ernsthaft, also um da wegzukommen vielleicht, aber das macht man doch nicht bei halbwegs klarem Verstand. Der konnte ja gar nicht einschätzen, wo sich in dem Moment sein Reifen befand. Und der war ja jetzt nicht weit, was man auf den Bildern gesehen hat, vom Kopf von Hamilton entfernt. Also der hätte den da mal salopp ausgedrückt, richtig rasieren können. Also ich finde, die ganze Nummer war ziemlich pfui.
Ja, ja, unfassbar, gebe ich dir völlig recht. Und das haben die Rennkommissare dann auch so in etwa gesehen. Hamilton hatte letztlich dann die Regelhüter auf seiner Seite, die Stewards belegten Verstappen mit einer Strafe von 3 Startplätzen für das kommende Rennen, also in Russland nach hinten. Gut, 3 Startplätze ist bei Verstappen jetzt auch nicht so dramatisch, aber das ist, man müsste mal die Ohren langziehen, dem Bengel.
Der junge Mann da, ne? Das, ja.
Aber der hat einen Helm auf, da kommt man ja nicht dran.
So ist es. Mal gut, dass Hamilton auch einen Helm auf hatte und dieses Halo, da läuft es mir immer kalt den Rücken runter bei solchen Bildern.
Heute in der Sportgeschichte.
Ehren wir heute mal wieder ein Geburtstagskind. Eine Dame, die vor 69 Jahren in Helsinki Doppel-Olympiasiegerin wurde.
Leichtathletin Marjorie Jackson aus Australien, die wird heute 90. Lithgow Flash wurde sie damals genannt, sprintete über 100 und 200 Meter allen davon und holte sich olympisches Gold.
Ja, und das Faszinierende an ihrer Karriere war, diese Karriere war nur 5 Jahre lang. Aber in dieser Zeit hat sie nicht nur 2-mal Gold geholt, sondern auch noch 10 Weltrekorde aufgestellt.
Und sie wäre sicherlich auch Weltmeisterin geworden, wenn es damals schon Weltmeisterschaften gegeben hätte. Aber die wurden erst 3 Jahrzehnte später ausgetragen.
Aber da war Jackson dann schon in ihrer Zweitkarriere unterwegs als Politikerin und da war sie mindestens genauso ehrgeizig wie als Sportlerin und sie war auch erfolgreich. Zwischen 2001 und 2007, da war sie zum Beispiel Gouverneurin von South Australia.
Ja, doch am meisten bedeutete ihr immer noch diese sportlichen Erfolge, gerade im Olympiastadion von Helsinki. Jackson sagte mal, nie war ich emotionaler als damals. Es war ein Moment, der mir gehörte und der mir nie mehr genommen werden kann, was auch immer passiert.
Stand jetzt aktuell.
Der Wurm drin, die Luft raus. Also das bezieht sich nicht auf unseren Podcast, aber das war das Fazit von Isabel Wirt nach der Dressur-EM.
Ja, ja, bei mir ist auch manchmal die Luft raus, aber ja doch nicht an einem Montagmorgen, da starte ich doch erst richtig durch und sie vielleicht ja dann auch. Also bei ihr wird auf sehr hohem Niveau geklagt, das muss man sagen. Im Einzel ging sie zwar leer aus, aber mit der Mannschaft hat sie Gold gewonnen und Silber im Grand Prix Spezial, also was will sie mehr?
Ja, aber ihre Leistung, die war eben nicht so gut, wie sie das auch von sich selbst erwartet und wie das eigentlich alle von ihr erwarten. Und das hat dann schon so den Schluss nahegelegt, wenn sie 2024 in Paris nochmal mitmischen will, vorne mitmischen will, dann muss sie sich ein bisschen neu sortieren.
Ja, und vor allem braucht sie wohl auch ein neues Pferd. Bella Rose ist bereits in Rente und auch Weyegold hat wohl die besten Tage hinter sich. Die Europameisterschaft, die könnte Weyegolds letztes großes Championat gewesen sein.
Ja, die abschließende Kür, die hat das so ein bisschen unterstrichen. Da war Weihegold bei weitem nicht mehr so unwiderstehlich bei ihren Piaffen. Das hörte man in den Kommentaren dann auch durch. Nicht so sauber in den Übergängen. Und ja, da fehlte auch so ein bisschen diese Dynamik bei Trab und Galopp.
Aber die gute Nachricht, da ist Wert extrem gut aufgestellt. Sie hat viele gute Pferde im Stall.
Quantas zum Beispiel, der wird das nächste Woche in Aachen dann vielleicht wieder unter Beweis stellen. Auf jeden Fall ist er dann das Pferd ihrer Wahl. Und dann hat sie ja noch die 9-jährige Stute Superb in der Hinterhand.
Das Pferd, sagt Wert, bringt unglaubliches Körpergefühl mit, sei einfach nicht aus dem Rhythmus zu bringen. Jetzt frage ich mich, kennt die dich? Das ist ja genau eine Beschreibung für dich. Unglaubliches Körpergefühl,
ja, so nicht ähnlich, aus dem Rhythmus aber bringen.
Du bist einfach ein guter Gaul.
Absolut, absolut. Auch meine Zähne sind völlig
das
in Ordnung.
Aber, ja.
Nur mit der Mähne ist das so ein kleines Problem.
Ja, das stimmt allerdings. Ja.
Das kannst Pferd. Keine Zöpfe von flechten. Aber gut, aber für Frau Wert ist das natürlich erstmal sehr positiv, solche Pferde in der Hinterhand zu haben. Und ihre Konkurrentin, Olympiasiegerin und Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl, die hat zum Beispiel Delara, aber dahinter nicht so viel Potenzial in der Hinterhand.
Aber die internationale Konkurrenz muss Wert auch noch auf dem Zettel haben. 2022 ist wieder Weltmeisterschaft und die internationale Elite, die schläft natürlich auch nicht. Die Dänin Katrin Dufour wird in Herning Heimspiel haben und war schon bei der Europameisterschaft Weltklasse unterwegs.
Ja, Platz 2 geholt, also ganz dicht hinter Bredow-Werndl gewesen. Und der Landsmann von Dufour, Daniel Bachmann-Andersen zum Beispiel, der hat ja mit dem 9-jährigen Marshall Bell auch gewaltiges Potenzial unterm Sattel. Und dann kommt ja aus Großbritannien auch noch die 3-malige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin mit dem quirligen Gio und die junge Lottie Frey, deren Weg mit Everdale gerade erst anfängt. Also das sind ja auch welche, die dann richtig, richtig ja auf diese WM-Medaillen da schielen.
Ja, sag mal, wie es ist. Es gibt viel zu tun für Isabel Wert, aber die ist so erfolgreich, so erfahren. Sie hat die Pferde dafür und sie selbst ist ja auch immer dann top, wenn sie unter Druck steht und wenn sie herausgefordert wird.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Und wir gucken noch aufs Programm des heutigen Tags. Vor allen Dingen steht die Auslosung der reformierten Frauen-Champions League im Fußball im Mittelpunkt. Ab 13 Uhr wird da gelost.
Ja, die Gruppenphase, das ist neu in der Frauen-Champions League. 16 Teams sind mit dabei, darunter 3 deutsche Clubs.
Ja, die Meister von Bayern München, Vizemeister VfL Wolfsburg und der Neuling TSG Hoffenheim erstmals dabei in der Champions League. Die erfahren dann heute Mittag, gegen wen es dann gehen wird.
Ja, und klar ist jetzt schon mal, und das freut natürlich die Vereine und wertet auch das ganze Konstrukt auf, dass jeder Verein schon mal 400.000 Euro garantiert bekommt.
Ja, klar ist auch, dass ihr gerne bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland mal reinhören könnt. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News. Ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch. Und wenn ihr es hört, dann am besten im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir auch am morgigen Dienstag wieder für euch da mit dem Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir nicht nur Stand jetzt, sondern allgemein Sport für die Ohren rund um die Uhr. Einfach mal durchklicken und das bis morgen erledigt haben. 7.07 Uhr, Andreas hat es gesagt, sind wir wieder da. Bis dahin Gruß und Gruß von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.